Ja, guten Morgen nochmal zum zweiten Advent. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich freue mich über die Anfrage, einfach mal wieder euch und diese Räumlichkeiten mal genießen zu dürfen. Ich möchte zu Anfang mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns heute dein Wort offenbaren willst, dass du ja heute zu uns sprechen möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du alles ausräumst, alles wegnimmst, was zwischen dir und uns steht, dass wir wirklich bereit sind, von dir zu empfangen. Danke für den Dienst, den du an uns tun willst. Und ich bitte dich, dass du uns neue Weichen stellst, dass wir neu begreifen können, wer du bist und was es bedeutet, ein Leben mit dir in Innigkeit zu führen. Hab von Herzen Dank dafür. Amen. Ich möchte heute Morgen über einen Psalm Davids sprechen, der Psalm des guten Hirten. Der ist zumindest bekannt als dieser. Und viele von uns kennen den wahrscheinlich auswendig, den Psalm 23. In den Worten beschreibt der Psalmist seine Beziehung zu Gott oder vielmehr, wie er diese Beziehung empfindet. Ich finde es interessant, da mal näher darauf einzugehen. Auch wenn wir diesen Psalm kennen, so geht es mir jedenfalls. Ich habe ihn neulich wieder gelesen und was darüber gehört und dachte, so habe ich es noch nie gesehen. Und es war ein interessanter Ansatz. Wird ja zu vielen Situationen gebraucht. Ich finde es in diesem Zusammenhang spannend, dass David selbst Hirte war. Wir lesen den Psalm gleich zusammen. Er wusste nämlich genau, was einen guten Hirten ausmacht. Und er wusste, welchen Anforderungen er sich stellen muss und welchen Herausforderungen und auch Gefahren er ausgeliefert ist als Hirte. Die Beziehung zwischen dem Hirten und seiner Herde ist von Vertrauen geprägt, zumindest im optimalen Fall. Und die Fähigkeit des Hirten ist für das Überleben der Herde maßgeblich. Deswegen fasziniert es mich weiter, dass er sich selbst als guten Hirten bezeichnet. David war Hirte, David wusste also, worüber er sprach, und Jesus vergleicht sich mit einem Hirten. Man könnte jetzt am zweiten Advent meinen oder sich die Frage stellen, was hat dieser Psalm 23 des guten Hirten mit Advent zu tun? Ich glaube, eine ganze Menge, wenn wir uns neu darauf einlassen können und wenn wir einen neuen Blickwinkel einnehmen. Der Psalm ist brandaktuell, und wenn wir ihn gemeinsam anschauen und uns darauf einlassen, also wenn du sich persönlich darauf einlassen, dann kriegt das nochmal eine ganz andere Würze, was dort steht. Ich bin davon überzeugt, dass Gott heute direkt in unser Leben sprechen möchte. Ich lese den Psalm einmal vor. Also die Übersetzung, das habe ich eben auch, glaube ich, gesehen, Lutherbibel 2,17. Der gute Hirte, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele und führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich denke, die meisten haben den im Gedanken mitgesprochen. Dieser Psalm ist uns also bekannt. Aber was sagt er dir heute Morgen? Was sagt dieser Psalm dir, wenn du das hörst? Was kannst du persönlich aus diesem Psalm in dein Leben übertragen? Wenn man sich den Psalm anguckt, werden zwei Schaubilder besonders dargestellt und besonders deutlich, auf die ich heute Morgen eingehen möchte. Zum einen ist von Gott, dem guten Hirten, die Rede. Und zum anderen ist von einem Festmahl die Rede. Von einem Festmahl, einem Mahl im Angesicht unserer Feinde. Und wenn Gott unser Hirte ist, wer oder was sind dann wir? Welche Tiere haben einen Hirten? Ja, ich höre Schafe, genau. Was sind Schafe für Tiere? Wenn wir uns mal genau angucken, welche Eigenschaften Schafe haben. Es sind auf jeden Fall nicht solche Tiere, die auf einer Weide stehen und auf wilde Tiere warten, um sich im Kampf mit ihnen zu messen. Sie wissen, dass ihr Hirte sie verteidigt. Sie sagen auch nicht, lass mir einen Gegner übrig, ich will mich mit ihm anlegen. Auch sind sie nicht solche Tiere, die besonders viele Ziele im Leben haben oder selbst strategisch nach neuen Futterweiden suchen. Sie stellen ihren Hirten nicht in Frage. Sie sind vielmehr Tiere, die salopp gesagt etwas stumpf sind. Also salopp gesagt, aber eigentlich sind sie nicht stumpf, eigentlich sind sie sogar ziemlich clever. Sie verlassen sich nämlich auf ihren Hirten und wissen, dass er für ihr Wohlbefinden zuständig ist. Sein Stecken und Stab und seine ganze Person bietet ihnen Schutz. Wie ist deine Sicht auf Jesus? Wer ist Jesus für dich in deinem Leben? Erkennst du den guten Hirten für dich? Glaubst du ihm, wenn er sagt, dass er für dich sorgt und über alle deine Möglichkeiten und Sichtweisen hinaus für dich und dein Wohlbefinden alles, was du benötigst, bereithält, dass er alles bereithält? Oder versuchst du immer noch, selbst die Kontrolle in deinem Leben zu behalten? Wir haben viele vermeintliche Möglichkeiten, uns abzusichern. Ich habe mal ein paar aufgeschrieben, Versicherungen oder sogar Lebensversicherungen. Immobilien, manche sagen, investiere in Immobilien, dann wird es ganz gut. Dann hast du in schweren Zeiten auch noch Rücklagen. Ersparnisse sowieso, Aktien. Es gibt viele finanzielle Möglichkeiten, die jemanden absichern können. Einen gesunden Lebensstil führen. Durch Sport oder durch eine besondere Ernährung. Und man kriegt den Eindruck vermittelt, dass all diese Dinge dazu dienen, dass man sich in irgendeiner Form in gewisser Weise absichert. Ich meine, wir wissen auch, dass das Gegenteil oft der Fall ist, dass plötzlich irgendwelche Leistungssportler tot umfallen, obwohl sie ihr Leben lang Sport getrieben haben, sicherlich eine vorbildliche Ernährung zu sich genommen haben. Jedenfalls gibt es Dinge, die suggerieren uns Sicherheit. Aber in Wahrheit ist es keine Sicherheit, nur ein Schein. Und wenn wir versuchen, durch eine gewisse Frömmigkeit, das ist der andere Bereich, der manchmal sogar fast kritischer ist, bei Gott besser dazustehen als andere und der Meinung sind, dass uns dadurch eine besondere Position bei Gott bereitsteht, dann täuschen wir uns. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man so das Gefühl hat, wenn ich mich jetzt besonders christlich verhalte oder wenn ich besonders andächtig bin, dass das in irgendeiner Form positive Auswirkungen haben soll oder haben kann. Aber ganz ehrlich, wenn wir genauer hinsehen und wird uns bewusst, dass wir im Grunde nichts in der Hand halten. All diese vermeintlichen Sicherheiten, die wir durch Geld und Leistung erlangen können, sind genauso begrenzt und endlich wie wir Menschen selbst. Und deswegen die Frage heute Morgen, was gibt uns wirklich Sicherheit und Schutz? Was hat Bestand? Ich stelle fest und empfinde, dass gerade in dieser Zeit ein großes Bedürfnis nach Zuflucht und Wahrhaftigkeit aufgekommen ist. In einer Zeit, in der es mehr Verwirrung als Klarheit gibt. David beschreibt in Psalm 23 auf geniale Art und Weise, dass das, was wir brauchen, Gott schenkt und nur Gott allein. Dass er alles ist, was wir brauchen. Und ich möchte uns an dieser Stelle bewusst etwas herausfordern, dass wir dieses Wort mal hören, nicht im Kollektiv, sondern dass wir selber in uns gehen, dass wir uns auf den Weg machen und sagen, Jesus, heute Morgen möchte ich dich fragen, wer bist du für mich? Wer möchtest du für mich sein? Und wo habe ich vielleicht ein falsches Bild von dir gehabt? Wo möchtest du das Bild klar rücken? Und ich habe einen Stock mitgebracht, einen Hirtenstock. Zumindest könnte er so ähnlich aussehen. Die Frage ist, was kann der Hirte damit machen? Er kann sich selbst abstützen, wenn er müde wird, aber das ist den Tieren in dem Moment, glaube ich, eher ein Dorn im Auge, als dass sie es genießen. Er kann stechen, er kann schlagen. Ich denke, diese Hirtenstöcke in der Antike, die waren noch etwas massiver und etwas größer. Auf jeden Fall kann er verschiedene Dinge damit tun. Er kann kämpfen, er kann seine Herde vorandrücken, er kann sie treiben. Er kann sie aber auch von Gefahren abhalten, indem er einfach den Stock so positioniert, dass es kein Weitergehen gibt. Ein Hirtenstab ist ein interessantes Werkzeug, das aber maßgeblich und entscheidend ist für die Sicherheit der Herde. Man kann damit Löwen und Bären in die Flucht schlagen, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Und dieser gute Hirte, Jesus, der weiß genau, wie man damit umgeht. Und David benutzt deswegen diesen Vergleich. Gefällt dir dieses Bild von Gott oder von Jesus mit einem Stock in der Hand? Gefällt dir das, dass du als Schaf angesehen wirst und dass du jemand bist, den Gott zurechtweisen muss? Oder ist das eine theologische Pädagogik, die dir eher unangenehm ist? Ich glaube, wir sind Menschen und wir sind auch eine Gesellschaft, die mag es nicht, zurechtgewiesen zu werden. Und trotzdem wird dieses Bild im Zusammenhang mit uns und Gott verwendet. Wir brauchen einen Hirten. Du bist im übertragenen Sinne ein Schaf. Gott benutzt diesen Stock aber nicht, um dich zu schlagen und dich zu demütigen, sondern um zu leiten, um uns von Schlechtem fernzuhalten und um uns zu beschützen. Und die Frage wieder an dich und an uns: Glaube ich, dass Gott für mich und mein Leben alles ist, was ich brauche, und dass seine Führung gut ist? Wird das, was Gott tut und in meinem Leben plant, meine Seele erquicken, also erfrischen, auf einen neuen Weg bringen? Vertraue ich ihm, dass er für mich sorgt und die Feinde, die um mich herum sind, fernhält? Glaubst du heute Morgen und hier daran, dass Gott dich immer noch beruft und dir Richtung geben will? Oder denkst du, du hättest in deinem geistlichen Leben bereits ausgesorgt und hättest schon alles erreicht und müsstest nur noch warten, bis die Zeichen der Zeit eintreten und Jesus wiederkommt? Wie auch immer du denkst, seine Zusage an dich steht: Er ist dein guter Hirte. Das nächste Bild, das ich eingehen möchte, das ist das eines Festmahls. Kein Stehrestaurant, nicht McDonald's oder ähnliches, sondern ein Festmahl in einem Königspalast. Da ist wirklich alles, was du brauchst. Das sind Tafeln, die haben wir noch nie im Leben gesehen. Da ist all das drauf, das zum Schlemmen einlädt. Und Gott weiß genau, was dir schmeckt, und er kennt deinen Geschmack und er deckt üppig für dich. Er will wirklich, dass du aus den Vollen schöpfst. So ein Tisch ist damit gemeint. So ein Mahl soll es geben. Das ist aber noch etwas. Er deckt diesen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Jetzt könnte man denken: Toll, was soll ich dann da machen? Im Angesicht der Feinde essen ist ja nicht unbedingt das, was wir uns alle wünschen. Wir wollen lieber einen Kreis der Vertrauten um uns herum haben und genießen und uns nett unterhalten. Da sollen keine Feinde sitzen. Leider steht da nicht: Er schlug die Feinde in die Flucht, setzte sich dann gemütlich mit uns hin und wir vergessen alles um uns herum. Steht nicht dort. Sondern im Angesicht unserer Feinde sollen wir aus den Vollen schöpfen. Besser gesagt, dürfen wir aus den Vollen schöpfen. Also mach dir bewusst, das ist wichtig, dass du das weißt: Du hast Feinde. Wer sind deine Feinde? Kennst du sie? Einfach nur mal ein paar aufzuzählen. Ich denke, das muss jeder für sich selbst prüfen. Aber Sucht, Jähzorn, Gier, Sex, Geiz, üble Nachrede, Untreue. Diese Liste ist, glaube ich, endlos lang. Und jeder von uns hat seine eigene Liste, die er abarbeiten könnte. Fakt ist, wir haben Feinde. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, nicht unbedingt, sondern gegen Mächte der Finsternis. Und die sind da, ob wir wollen oder nicht. Und Gott sagt: Ich decke einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Auch wenn wir bereits Christen sind und lange mit Gott unterwegs sind, sind die immer noch da. Immer noch Eigenschaften, immer noch Dinge in unserem Leben, die uns von Gott wegziehen wollen. Und es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Nicht um dem Feind die Bühne zu geben, sondern um zu verstehen, von was Gott mich befreien soll. Nur um mit ihm in eine dynamische Beziehung zu gehen. Willst du erleben, wie Jesus, Gottes Sohn, dich von ihnen befreit? Dann lade ich dich heute Morgen ein, dich neu unter seine Herrschaft zu stellen und ihm die Leitung in deinem Leben zu geben. Gott lässt im Angesicht unserer Feinde speisen. Und weiter in dem Psalm: Er salbt uns mit Öl. Wir sind mit dieser Salbung gerecht vor ihm und Teil seiner königlichen Familie, weil er uns so sehr liebt. Und daran ist nichts zu rütteln. Weil Könige wurden gesalbt in Gottes Namen. Und damit war allen klar, dass sie vor Gott unantastbar sind, dass niemand Hand an sie legen darf oder sie stürzen darf, es sei denn, Gott möchte es. Und dasselbe tut Gott mit uns, wenn wir das wollen und nicht anderen Dingen nachjagen. Er schenkt uns an seinem Tisch voll ein. Was bedeutet das? Es gibt einen jüdischen Brauch, da war es so: Der Becher wurde so voll gefüllt, wie du Zeit mit dem Gastgeber verbringen sollst. Vielleicht wurde er auch mal nachgefüllt, aber das war wie so eine Zeiteinheit, könnte man sagen, so eine gesellschaftliche Uhr. Und Gott sagt: Er schenkt uns voll ein. Das bedeutet, ich möchte, dass unsere Beziehung niemals endet, dass dein Becher niemals leer ist. Er soll überschwappen und ich will dir trotzdem nachschenken. Gott hat ein Bedürfnis nach Zeit mit uns, weil er uns liebt, weil er Beziehung mit uns will. Und deswegen will er, dass dieser Becher immer voll ist für uns, für dich. Und wir sollen aus den Vollen schöpfen. Wenn Gott von dir an seinem Tisch eines nicht will, dann ist es, dass du dich zurückhältst. Denn er hat für dich gedeckt zu deinem Wohle. Die Weihnachtszeit passt gut zu diesem Bild. Man kann es nämlich gut vergleichen. Ich habe so mal drüber nachgedacht und ein Freund hat ein gutes Bild, das passt, finde ich, zu diesem Thema. Da ist eine Mutter, die lädt zu den Festtagen ein. Sie weiß, dass alle Kinder kommen mit Ehepartnern, mit Kindern. Und die Tafel soll reich gedeckt sein. Sie guckt vorher nochmal, dass sie auch alles da hat, was die Kinder lieben. Dass die Getränke da sind, die der Sohn oder die Tochter mag. Sie kauft ein, weil sie will, dass alle sich wohlfühlen. Sie möchte, dass die ganze Familie zusammensitzt, alle gemeinsam speisen und die Zeit miteinander genießen. Sie macht sogar die Zimmer fertig, die alten Kinderzimmer ihrer Kinder, bereitet alles so vor, macht die Heizung an und so weiter. Die Mütter unter uns, die ältere Kinder haben, wissen bestimmt, was ich meine. Man will an diesem Tag oder an diesem Wochenende, dass alle sich wohlfühlen. Man will, dass niemand sparsam ist mit dem, was die Mutter bereithält. Der Vater hilft mit und sie sind eine Einheit in dem, dass sie das Haus vorbereiten für ihre Lieben. Und was ist das, was sie auf keinen Fall wollen? Das, einer der schlechten Szenarios, die eintreten könnten, wäre, dass dann die Tochter kommt und sagt, du Mama, ich faste gerade, ist verliebt, dass du alles gekauft hast, aber wir schlafen bei einer Freundin. Da waren wir lange nicht. Aber und ich bin übrigens Vegetarier geworden, hätte den Braten nicht kaufen müssen. Und der Sohn sagt, ich trinke gar kein Bier mehr. Danke, das ist zwar echt lieb von dir, Mama, aber nee, lass mal. Also ist echt toll, ich danke dir für die Mühe, die du dir gegeben hast. Danke, dass alles toll aussieht hier, aber wir haben das ein bisschen anders geplant. Ihr könnt euch vorstellen, wie das in dieser Mutter aussieht, wie sie sich fühlt. Das ist nicht das, was sie wollte. Sie wollte, dass alle aus den Vollen schöpfen. Sie liebt ihre Kinder und will, dass es niemandem in ihrem Haus an irgendetwas fehlt. Und genauso geht es Gott mit uns. Und nochmal zum Psalm. Es geht darum, an seinem Tisch zu bleiben. Und darüber hinaus ist eine weitere Tatsache wichtig. Es sind auch andere Tische gedeckt um uns herum, die uns der Feind deckt. Der König der Lügen. Der will uns suggerieren und sagen, meinst du wirklich, dass das alles ist, was Gott für dich hat? Guck mal, ich habe da drüben gedeckt. Das magst du doch eigentlich auch ganz gerne, oder? Komm, steh mal kurz auf. Kannst einmal was von meinem Tisch haben, gehst wieder zurück, merkt keiner. Der ist clever, weil er dich nämlich auch kennt. Er deckt vielleicht sogar mehrere Tische in verschiedenen Bereichen und will dich von dem Tisch des Herrn wegbringen. Da ist er sehr geschickt und sehr schnell. Aber ich sage dir, er lügt und er hat keine Macht. Und es ist nicht sein Recht, das zu tun. Es ist nicht sein Recht, dich zu belügen. Und wenn wir am Tisch unseres Gottes bleiben, sind wir sicher. Da kann jeder Feind kommen, er ist machtlos. Wir können von diesem Tisch aufstehen, das ist unser freier Wille, unsere freie Entscheidung. Und vielleicht können wir sogar ein kleines Stück vor unseren Feinden weglaufen, aber der brüllende Löwe ist listig und kann uns einholen. Aber wenn der gute Hirte an unserer Seite ist oder mit aufsteht, dann ist der Feind machtlos. Gott ist alles, was wir brauchen. Wieder die Frage an dich, an uns. Glaubst du das für dein Leben? Oder versuchst du noch Kompromisse einzugehen, um auch von den anderen Tischen essen zu können? Ich denke, dass wir uns diese Fragen stellen müssen, aber dann nicht verzagen, wenn wir merken, dass wir in manchen Bereichen auf einem falschen Weg sind. Jesus selbst hält uns immer seine gute Hand hin. Die ist immer da. Und er will sie uns reichen und er will, dass wir sie nehmen. Er will uns befreien aus all dem, was uns gefangen hält und uns von ihm wegdrängen will. Aus diesem Blickwinkel ist dieser Psalm herausfordernd, aber nicht erschütternd. Wenn wir ihm glauben, ihm vertrauen, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, bekommt unser Leben neue Fülle und wir dürfen erleben, wie er uns befreit und wie sich seine wunderbare Liebe anfühlt. Ich lade dich heute Morgen ein, Jesus zu sagen, dass du ihn brauchst, dass du seine Ankunft sehnlichst erwartest. Lass uns aufhören, hinter irgendwelchen Frömmigkeiten zu verstecken und irgendwelche Masken zu tragen. Das ist zwar schwierig zu Corona-Zeiten, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Lass uns nicht versuchen, Gott irgendwas vorzuspielen. Lass uns ihm genau das sagen, worum es uns geht. Und auch, dass wir gerne Kompromisse mit Schuld eingehen, billige Gnade in Kauf nehmen oder genommen haben und dass wir damit aufhören wollen. Unser Gott, unser Jesus kann. Er ist alles. Am Anfang habe ich gesagt, dass dieser Psalm mit Advent zu tun hat, weil wir auf seine Ankunft warten. Jesus wurde Mensch. Das feiern wir am 24. Dezember. Er wurde Mensch, um uns all das sein zu können. Wir freuen uns auf die Ankunft unseres Hirten. Das ist auch die Frage, was mir am Weihnachten wichtig ist, und das meine ich ganz ernst, dass die Leute, die das feiern, dass sie ihn feiern, weil er der Grund für Weihnachten ist, nichts anderes. Er wurde Mensch, um uns noch näher sein zu können. Er wollte uns so nah wie möglich sein und uns zeigen, wie man eine gute und innige Beziehung zum Vater haben kann. Er hat gezeigt, was es bedeutet, Mensch zu sein in allen Lebensbereichen und dabei eine lebendige, fruchtbringende Beziehung zu Gott zu haben. Die Antwort in deinem und in meinem Leben auf alle Fragen ist: Jesus ist größer. Lasst uns beten. Jesus, hab Dank von ganzem Herzen. Lob und Ehre sei dir. Danke, dass du kommst. Danke, dass wir deine Ankunft feiern dürfen an den Adventssonntagen. Und danke, dass wir bald auch deine Geburt feiern dürfen, Herr. Dass du dir nicht zu schade warst, dass du dir auch heute nicht zu schade bist, unser Leben zu lenken, unser Hirte zu sein. Danke für diese Zusagen, die in der Bibel stehen, die auch heute Morgen im Psalm 23 stehen. Danke, ja, dass David auf so gute Weise darstellt, wie die Beziehung auch zu verstehen ist, die wir zu dir haben dürfen. Hab Dank von ganzem Herzen. Ich bitte dich, dass du uns veränderst zu dir hin, dass wir aufhören, Kompromisse mit Schuld einzugehen, sondern dass wir dich als unseren Retter annehmen, dass wir dir den Hirtenstab in unserem Leben geben. Amen.